dem Lobpreisteam für diese Hinführung, mit dem Heiligen Geist zu rechnen. An dieser gewaltigen Bitte zum Schluss, komm mit Feuer. Wissen wir, warum wir da bitten, wenn wir das ernst gemacht haben mit dem Singen? Wenn wir das ernst gemeint haben, was wir da gerade gesungen haben? Also wir werden in der Predigt dem nachspüren, natürlich. Bevor ich das tue, möchte ich zunächst mal eine terminliche Ergänzung, einen Nachtrag machen, weil es leider untergegangen ist, es kam nicht an beim Beamer, ein Termin, den Claudia Thieme mich gebeten hat, auch noch zu erinnern, und zwar am 9. Juli, Samstag, wird sie einen Vortrag halten hier zum Thema Jesus und der Tempel. Das wird dann der zweite Teil sein, einfach, dass ihr das noch wahrgenommen habt. Pfingsten, der Heilige Geist, was, wo? Ein Zeugnis. Komm zu mir. Wer nicht kennt, Daniel Sichelschmidt.
Ja, genau. Ich halte es. Du hältst. Ja, dass ich nicht so lange in der Hand habe, hier heute. Ah. Das geht ganz schnell, aber es ist mir brutal wichtig. Ich stehe gerade kurz vor einer Umschulung und ich war jetzt 14 Tage lang. Siehst du, kannst das. Ich war jetzt 14 Tage lang in Wildbad und da gab es einen Vorbereitungskurs. Da wirst du mal durchgecheckt, wie intelligent oder blöd das man ist und so. Ich habe mir mit dem Zweiten gerechnet und okay, da macht man so einiges und ich kann euch sagen, man ist auch aufgeregt. Also das mit der Furcht, ja, das hätte mich jetzt keiner erschossen, Uli, ja, aber irgendwie, wenn du weißt, es geht um die nächsten 25 Jahre in deinem Leben und du brauchst einen anderen Job, dann bist du aufgeregt. Und also ich durfte auch mal so einen tollen Test dann machen, ja. Psychologischer Eignungstest, das klingt nicht nur blöd, sondern es ist es auch, ja. Und okay, jetzt bin ich eigentlich recht locker drauf, aber an diesem Morgen, also ich war da recht ruhig, ja. Man hat mich auch darauf angesprochen. Ich habe gesagt, du, meinen Puls willst du nicht haben, ja. Also das ist, lass mir einfach in Ruhe, ja, das muss jetzt echt nicht sein. Und ich war aufgeregt. Und gleichzeitig war ich sowas von ruhig, gell? Hab andere noch beruhigt. Ja, ich sag jetzt mal ganz locker, das machen wir jetzt einfach. Wenn es schief geht, geht's schief. Und, aber es war beides Wahrheit. Ja? Also die Aufgeregtheit war Wahrheit und die Ruhe auch. Und das ist der absolute Hammer. Ja? So ist unser Vater. Der ist unglaublich. Und was ich überhaupt nicht verstehe, ich habe auch hinterher meine Psychologin dreimal gefragt, ob mein Ergebnis stimmt. Das war viel zu gut. Ja? Also das ist, ja, ich war. Und wenn du es noch so lange halten kannst, erzähle ich dann noch kurz was anderes. Das gehört ja doch dazu. Ja, man ist da mit mehreren Menschen zusammen und andere waren vorher schon aufgeregt. Ja? Also ich war es an diesem Zeitpunkt und nachher war es auch wieder gut. Ja? Aber andere waren das vorher schon bei irgendwelchen einfachen Tests und sie wussten nicht, wo es hingeht. Und das Mädel war völlig aufgelöst. Ja? Und irgendwann, wir haben dann geredet, ja, und irgendwann habe ich nichts mehr gesagt. Und dann hat sie gemeint, warum sagst du nichts? Und ich habe gesagt, oh, Entschuldigung, ich hätte es dir erklären müssen, ich habe gerade für dich betet. Und ja, wir sind noch einmal spazieren gelaufen, das hat uns beide gut getan und so, war alles in Ordnung. Ja. Also der Tag war für sie dann auch gut, ja. Auch das Gebet hat ihr geholfen, bin ich mir sehr sicher. Und an einem anderen Tag ging es ihr wieder genauso, so ähnlich halt. Und ich habe wieder nichts gesagt, ne? Dann lächelt sie mich nur an und sagt, ach, zauberst du wieder? Sag ich, ja. Und ich wollte es nur sagen, also ich kann nicht zaubern, ich kann mich nicht ruhig machen, ich kann mit der Furcht dienen, ja, aber der Kraft und Besonnenheit, das ist unser Vater und ihm gebührt alle Ehre. Ich konnte vorhin nicht beten, verstehst du, weil ich muss das vorher erzählen, aber du bist gigantisch und jetzt darfst du weitermachen.
Jawohl, Dankeschön. Ich habe vor Jahren ein Buch in die Hand bekommen von einem Theologen aus Dallas, vom Dallas Theologischen Seminar. Ein Alttestamentler, der viel über den Heiligen Geist sicher wusste, auch was das Alte Testament dazu zu sagen hat, aber der vom Heiligen Geist selber wenig erlebt hat. Und er schrieb ein Buch mit dem Titel Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes. Sehr lesenswertes Buch. Jack Deere. Überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes im Alltag, wenn Gott da ist, wo wir selber uns gefürchtet haben und gesorgt haben, und er ist da, präsent und überrascht uns mit seiner Kraft. Wenn wir den Alpha-Kurs durchführen im Herbst, ist es wieder soweit, den Glaubensgrundkurs, da gibt es im Teil 6 das ganze Wochenende über den Heiligen Geist. Und unter anderem, für alle, die noch keinen Alpha-Kurs besucht haben, wir beginnen den Abend immer mit einem Witz. Da gibt es auch einen Witz zum Heiligen Geist, den möchte ich euch kurz erzählen. Ein Pfarrer hat am Ende seines Gottesdienstes über den Heiligen Geist etwas versucht, eindrücklich rüberzubringen, und hat geplant, damit das hängen bleibt in seiner Kirchengemeinde, hat er einen Plan gemacht mit seinem Kirchendiener. Wenn er an der Kirchentür steht, um sich zu verabschieden von den Gottesdienstbesuchern, dann wird er vor der Kirchentür stehen, der Pfarrer, und wird einen Ausspruch tun, nämlich: Komm, Heiliger Geist, ganz laut. Und in diesem Augenblick sollte der Kirchendiener oben vom Kirchturm aus das Fenster öffnen und eine weiße Taube ausfliegen lassen. Die Taube ist ja das Symbol für den Heiligen Geist. Ja? Und damit das den Kirchenbesuchern richtig bewusst wird, der Heilige Geist kommt, soll die Taube fliegen. Also gesagt, getan, der Gottesdienst war zu Ende, der Pfarrer stand außen an der Tür, hat die Menschen verabschiedet und rief für alle völlig überraschend: Komm, Heiliger Geist! Und hat erwartet, dass da die Taube fliegt. Aber es ist nichts passiert. Ja, kam schon ein bisschen ins Schwitzen und dachte, er hat es verpennt, ich muss ihm noch eine Chance geben. Also hat er nochmal ganz laut gerufen: Komm, Heiliger Geist! Und wieder ist nichts passiert. Dann hat es ihm gereicht, ich nehme das Mikrofon weg, und hat nochmal gerufen: Komm, Heiliger Geist! Aber die Taube ist nicht geflogen. Und dann kam der Kirchendiener runter, völlig verstört, und beichtete dem Pfarrer: Der Heilige Geist wurde von der Katze gefressen. Auf der einen Seite ist ein lustiger Witz, und wir dürfen auch lachen in der Gemeinde, und das ist okay. Und auf der anderen Seite ist ein ganz ernsthafter Aspekt. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, dann möchte er wirklich kommen. Und wir fragen uns manchmal: Wo bist du? Wenn wir heute Morgen Pfingsten feiern, uns erinnern, dass Jesus den Jüngern den Heiligen Geist angekündigt hat und dass es unbedingt nötig ist, bevor alles andere beginnen kann. Und er kam dann wirklich. Und wir erinnern uns jetzt zurück. Dann soll das nicht irgendwie nur ein laues Lüftchen sein. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, dann sollten wir, wie Jack Deere, sagen können: Ich bin total überrascht von dem, was jetzt passiert, mitten im Alltag. Nicht nur Sonntagmorgens, wo ich mir ganz besonders Zeit nehme, sondern gerade in meinem Alltag. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Und ich war heute Morgen noch nicht aus dem Bett aufgestanden, war noch so im Dämmerschlaf, da kam mir ein Gedanke, den möchte ich jetzt umsetzen. Denn wenn wir Pfingsten feiern und den Heiligen Geist einladen in unser Leben, in unser Gemeindeleben, dann kann das bedeuten, dass er alles auf den Kopf stellt. Und da ist die Frage: Sind wir bereit dazu? Dazu habe ich eine kleine Übung mit euch vor. Ich weiß ja nicht, ob du an dem Platz sitzt, möglicherweise an dem du jeden Sonntag sitzt. Könnte ja sein, oder? Hand aufs Herz, ihr müsst euch nicht melden. Wenn es der Fall ist, möchte ich euch heute Morgen eine Frage stellen: Hat euch Jesus irgendwie geführt und geleitet durch seinen Heiligen Geist, genau an diesem Platz zu sitzen? Könnte er sein. Wenn nicht, dann ist es vielleicht jetzt eine Übung für euch. Jeder, der will, darf mitmachen. Keiner muss mitmachen. Aber wenn du innerlich dazu bereit bist, zur Veränderung, sage ich mal, dann darfst du jetzt aufstehen. Einfach jetzt mal aufstehen. Und wenn du das machen möchtest, mindestens einen Platz dich zu verändern, vielleicht sogar auch viele Plätze. Vielleicht sitzt du hier unten parterre und gehst hoch oder ihr von da oben kommt hier runter. Ihr dürft es einfach tun. Nur wer will. So. Also ein bisschen Bewegung kam ja rein. Ich finde das sehr schön. Und bei der Gelegenheit kann man ja sogar noch andere begrüßen, die man noch nicht gesehen hat. Warum habe ich diese Übung mit euch gemacht? Wenn wir den Heiligen Geist einladen und bereit sind, dass er Veränderung mit uns durchführen kann, im persönlichen Leben wie auch im ganzen Gemeindeleben, dann bedeutet das Veränderung. Dann wird möglicherweise vieles oder alles nicht mehr so sein wie vorher. Dann werden wir aufstehen, einen anderen Platz einnehmen, den er uns zeigt. Das Dramatische heute in vielen Kirchen und Gemeinden in Deutschland ist, dass alle oder viele diesen Spruch sprechen könnten. Die sieben letzten Worte einer sterbenden Gemeinde. Kennt ihr sie? So haben wir das schon immer gemacht. Deshalb sitze ich jeden Sonntag auf dem gleichen Platz. Sage ich nicht. Versteht ihr, was ich meine? Wenn der Heilige Geist kommt und auch heute Morgen zu uns spricht, ganz persönlich, und wir es zulassen und wir ihn einladen, spricht mit mir, handle an mir und durch mich, dann bedeutet das Veränderung. Dann lässt er uns nicht so, wie wir sind. Erlauben wir das dem Heiligen Geist heute? Was könnte passieren, wenn wir ihm das erlauben? Der Beginn unserer, ich sag mal bewusst so, unsere Kirche, Mülheimer Verband, zu dem auch diese Gemeinde hier zählt, geht zurück auf eine Erweckungsgeschichte in Deutschland. In Mülheim an der Ruhr ist das passiert, was ihr zuletzt gesungen habt. Komm mit Feuer. Dort waren viele Menschen mit einem inneren Hunger, dass sich was verändert in ihrem Leben, in ihrem kirchlichen Leben. Und sie haben erkannt, dass es Veränderung braucht im eigenen Leben, sind innerlich zur Einsicht gekommen über Sünde in ihrem Leben, haben um Vergebung gebeten bei Gott. Und es wurden immer mehr und sie haben gebetet für die Menschen ihrer Stadt. Dort in Mülheim an der Ruhr sind schließlich Menschen in einem Zelt zusammengekommen. 3000 waren es nach ein paar Wochen. Das war wie ein Lauffeuer, das durch die Stadt ging. Pfingsten. Da erinnern wir uns daran, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Das wurde durch die Propheten im Alten Testament angekündigt. Jesus hat seine Jünger intensivst nochmal darauf vorbereitet. Ich sende euch den Tröster. Wenn ich gehe, ist es gut für euch. Denn dann wird er kommen, er wird bei euch sein. An Pfingsten hat Gott dem Glauben Leben eingehaucht, wie mein Kollege von der Ekklesiergemeinde in der Pforzheimer Zeitung am Freitag geschrieben hat. Vielleicht haben manche von euch dieses geistliche Wort gelesen, fand ich wirklich sehr gut. An Pfingsten, schreibt er, hat Gott seiner Kirche Leben eingehaucht. Er hat die ersten Christen mit seiner Gegenwart, mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Daraufhin rannten ihre Nachbarn und Arbeitskollegen ihnen die Türen ein. Ihre Predigten waren überzeugend, ihre Gebete von übernatürlicher Kraft. Ihre Freude war stabil und ihre Barmherzigkeit legendär. Und so schreibt er, ich habe die Gegenwart des Heiligen Geistes auch erlebt. So könntest du das vielleicht auch beschreiben, mit deinen Worten. Durch ihn flüstert er in meine Gedanken hinein. Durch ihn beantwortet er mir meine Gebete und ich erlebe seine Nähe. Durch ihn stärkt er meine Beziehungen und macht aus mir eine gesunde Persönlichkeit. Durch ihn ist Jesus Christus heute bei mir. Durch ihn möchte Jesus dir heute begegnen. Jetzt komme ich auf den Text der der Predigt für heute zugrunde liegt, den Uli schon im Kern angedeutet hat. Ein Brief von Apostel Paulus an seinen jungen Freund, Mitarbeiter, Mitstreiter Timotheus. Ich lese ab Vers 3 dieses zweiten Briefes. Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Ich sehne mich danach, dich wieder zu sehen, denn ich erinnere mich an deine Tränen bei unserem Abschied. Und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sein werden. Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leben. Paulus erinnert seinen Mitarbeiter Timotheus an diese Tatsache. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und das ist nicht ein Geist der Furcht. Und ich weiß nicht, ob ich die Frage so ganz konkret beantworten werde. Das kannst du am Ende der Predigt mir dann sagen. Ob ein Stück Antwort dabei ist, vielleicht ist manche Antwort für dich auch dabei. Timotheus hat offensichtlich diese Erinnerung gebraucht. Deshalb hat es Paulus ja geschrieben. Und du und ich, wir brauchen diese Erinnerung auch. Im Hintergrund müssen wir wissen, es ist der letzte Brief von Paulus, der uns erhalten ist. Es ist quasi sein Vermächtnis. Es enthält dieses Schreiben sehr persönliche Ermahnungen und Ermutigungen von Paulus als geistlichem Vater an Timotheus, seinen geistlichen Sohn. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Furcht ist in unserem Leben, glaube ich, ein großes Thema. Und Furcht ist auch in der Bibel ein großes Thema. Jemand hat ausgerechnet, dass es auf jeden Fall 365 Mal drinnen steht, Altes Testament, Neues Testament zusammen, dass Gottes Wort Menschen zuspricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, fürchte dich nicht. Nicht. In ganz unterschiedlichen Variationen wird es immer wiederholt. 365 Mal, das könnte bedeuten für jeden einzelnen Tag des Jahres, auch für heute. Fürchte dich nicht. Kann sein, dass du mit Furcht im Herzen in diesen Gottesdienst gekommen bist, über deine Lebenssituation, über Krisen in deinem Leben. Dann lass dir das heute gesagt sein. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Und das soll der Unterschied sein, dass wenn du aus diesem Gottesdienst nach Hause gehst, deine Furcht hier am Kreuz bleibt, bei Jesus. Und du mit neuer Gewissheit nach Hause gehen wirst, welcher Geist dich begleitet. Es ist auch das Thema gewesen im Leben von Timotheus. Wie auch in unserem Leben heute. Wir neigen dazu, uns zu fürchten. Es gibt ja auch so viele furchteinflößende Faktoren im Leben. Danke, dass du uns Einblick gegeben hast, Daniel, in deine Situation mit der Umschulung, mit der Sorge, was wird in den nächsten 25 Lebensjahren sein? Was ist deine Furcht? Was ist deine Furcht? Es gibt so vieles, was uns umtreiben will. Furcht zu versagen. Das sind Erwartungen an uns gerichtet, an uns persönlich. Und man sieht sich und seine begrenzten Möglichkeiten. Vielleicht hält man sich nicht für so intelligent, wie man sein sollte, wie es erwartet oder gebraucht wird. Furcht zu versagen. und Furcht vor anderen Menschen. Während man bei der Furcht vor Versagen so sehr auf sich selbst schaut, auf die eigene Begrenztheit, schaut man bei der Furcht vor Menschen ganz stark auf den anderen, der so bedrohlich ist, der einem überlegen ist, der so gefährlich wirkt. Furcht vor Menschen kann lähmen. Und dann sind die Lebensumstände manchmal so schwer und so groß wie Berge. In Psalmen wird das sogar besungen, in einem dieser Psalmlieder. Ich hebe meinen Blick auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Da kommt die Antwort: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was ist denn schon so ein Berg? Aber Furcht kann durchaus da sein, vor diesen Umständen, wovon werde ich leben? Und dann das, was so alltäglich auch immer wieder kommt, Furcht vor Krankheit. Am Freitag war ich zur Beerdigung eines meiner Onkels in Stuttgart. Und er war mit 91 Jahren friedlich eingeschlafen. Er ist wirklich ein Kind Gottes gewesen und ist jetzt bei seinem Herrn. Die Pastorin, die dort die Beerdigung gestaltet hat, hat am Ende auch für alle, die da sind, bei der Beerdigung gebetet. Herr, bitte, hilf auch dem Nächsten unter uns, der abgerufen werden wird, sich innerlich vorzubereiten. Sind wir vorbereitet? Wir denken immer, wir leben noch lange. Und es ist gut, wenn wir damit konfrontiert werden, dass auch der Tod kommt. Haben wir da manchmal Furcht? Hatte Timotheus mit Furcht zu kämpfen, dass Paulus ihm sagen musste: Wir haben aber keinen Geist der Furcht von Gott bekommen. Denk mal drüber nach, Timotheus. Das ist nicht unser Ding. Das gibt Gott nicht. Diese Furcht, die du vielleicht empfindest, die dich lähmen will, die kommt nicht von Gott. Gott hat etwas anderes für uns. Timotheus erlebte heftige Widerstände gegen seine Botschaft und gegen sich selbst als Leiter. Seine Jugend hat man ihm vorgeworfen, seine Verbindung zu Paulus und seine Stellung als Leiter, das alles wurde von gläubigen wie auch von ungläubigen Menschen gleichermaßen angegriffen. Und Paulus forderte ihn hier auf, mutig zu sein. Wenn wir uns von Menschen einschüchtern lassen, dann neutralisieren wir unsere Wirksamkeit für Gott. Die Kraft des Heiligen Geistes, die will und die kann uns helfen, unsere Angst vor dem, was Menschen sagen oder tun könnten, zu überwinden und weiter Gottes Werk zu tun. Fürchte dich nicht. Furcht hat ihren Ursprung interessanterweise ganz am Anfang der Heiligen Schrift. Noch im Paradies ist sie entstanden. Nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen hatten, hatten sie plötzlich Furcht und haben sich vor Gott versteckt, mit dem sie vorher so eine herrliche Gemeinschaft erlebt hatten. Da lesen wir in 1. Mose 3, Vers 9, sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Da entstand Furcht in der Trennung von Gott. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist manchmal auch unser Problem. Mit der Abwesenheit des Heiligen Geistes, der scheinbaren Abwesenheit. Denn da, wo wir uns innerlich entfernt haben von Gott, da, wo Sünde im Spiel ist, wo wir schuldig geworden sind, zieht sich der Heilige Geist in uns zurück, ist betrübt, wenn wir ihm keinen Raum mehr geben. Er ist immer noch da, aber er hat sich zurückgezogen. Und von daher ist es ganz gut, wenn wir ihn neu einladen. in uns zu wirken und das auszuräumen, was da störend ist, was da hinderlich ist, damit er diesen Platz neu erfüllen kann und überfließend wirken kann in unserem Leben. Aber es kam dort im Paradies zum Bruch. Und da hat die Furcht ihren Ursprung. Und sie wird da überwunden, wo der Geist Gottes Raum bekommt. Die Furcht wird durch den Heiligen Geist überwunden. Im Römerbrief schreibt Paulus in Kapitel 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Das, was im Paradies zerbrochen ist durch die Sünde, da, wo Furcht Raum bekommen hat in unserem Leben, das wird da überwunden, wo der Heilige Geist Raum bekommt. Der nimmt jede Furcht weg. Auch die Furcht vor Gott, vor möglicher Strafe. Da erkennen wir Jesus. Da zeigt uns der Heilige Geist, wie gnädig Gott ist, dass ein anderer stellvertretend für uns die Strafe getragen hat, aus Liebe zu uns. Was für ein Gott. Und daran erinnert Paulus jetzt den Timotheus. Und daran kannst du und ich, und können wir uns heute daran aufrichten. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern ja, ganz laut, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Was willst du lieber? Den Geist der Furcht? Oder den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit? Das dürft ihr mal wählen. Wer ist für Furcht? Eindeutig Gegenstimmen. Wer ist für Kraft, für Liebe und Besonnenheit in seinem Leben? Da gibt es gleich mehrere Hände. Den Geist der Kraft. Das, was da im Griechischen steht für Kraft, Dynamis, kennen wir in unserem Sprachgebrauch von Dynamit. Und wenn so eine Dynamitstange hochgeht, dann macht es kräftig Bumm. Dann wird durch eine Sprengung ein Fels gesprengt, der im Weg war. Diese dynamische Kraft der Auferstehung von Jesus Christus, der Verstehung von den Toten, das ist die Dynamis, mit der der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Dynamis mit Kraft, das ist der Geist, den Gott uns gegeben hat. Wir kennen diesen Liedvers, wir brauchen deine Hilfe, Herr. Uns sind die Lasten viel zu schwer. Schenk uns deine Gegenwart und erfülle uns. Es ist eine gute Einsicht, wenn man das eingesteht, dass man sagt vor Gott und vielleicht auch mal vor Menschen, ist mir alles viel zu schwer. Ich kann das nicht. Das überfordert mich. Die Lasten sind mir zu schwer. Es ist eine gute Einsicht, wenn man das sagen kann. Da fehlt uns die Kraft. Und da tragen wir manchmal Lasten, die wir nie hätten tragen sollen. Wir tragen sie auch noch in eigener Kraft, was wir auch nicht hätten tun müssen. In der vergangenen Woche bin ich persönlich so stark an diesen sogenannten Heilandsruf erinnert worden. Das steht im Matthäusevangelium Kapitel 11, wo Jesus seine Jünger und die Menschen, die zuhören, anspricht mit folgenden Worten: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Vater weiß es, Jesus weiß es, der Heilige Geist weiß es, dass wir nicht die Kraft haben in uns selbst, sondern dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. Und der Geist der Kraft ist dir geschenkt. Der Apostel Paulus war sich auch seiner begrenzten eigenen Kraft bewusst. Er erlebte sich sogar regelrecht schwach. Vielleicht sitzen einige hier heute Morgen, die das von sich sagen können, so geht's mir heute, ich fühle mich dermaßen schwach. Ich glaube, Gemeinde Jesu ist etwas für Menschen, die schwach sind, nicht für die Starken. Die Starken, die brauchen den Heiligen Geist ja gar nicht. Die sind in sich so super drauf, die meinen jedenfalls, dass sie ihn nicht brauchen. Aber die Schwachen, die es merken, die es wissen, die erkennen ihre Abhängigkeit. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche ihn, denn er ist die Dynamis Gottes in mir. Paulus hat das in einer bestimmten Lebenssituation so geschrieben, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Da können wir lesen, dass Gott ihm geantwortet hat in seine Notsituation hinein: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, meine Dynamis ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Muts in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Denn der Geist der Kraft ist in mir. Wo brauchst du in deinem Leben heute ganz neu den Geist der Kraft? Du kennst die Antworten. Ich möchte einen Augenblick der Stille lassen, wo du den Schrei deines Herzens zu Gott rufen kannst. Ich brauche den Geist der Kraft genau da und neu jetzt. Ich beende diese Stille dann wieder. Vater, das proklamieren wir über unserem Leben, dass die Kraft des Heiligen Geistes stets dieselbe noch ist und auch heute wirksam ist unter uns. Danke, Herr, dass du nicht umsonst dich bitten lässt, komm, Heiliger Geist. Amen. Er ist aber nicht nur ein Geist der Kraft, sondern auch ein Geist der Liebe. Im Griechischen steht da Agape. Nicht viele Freunde, die einem sympathisch sind, die man sowieso gern hat, ein Ehepartner, Eros, mit erotischer Liebe auch liebt. Nein, es geht um Agape. Ein Geist der Liebe. Und diese Liebe schafft etwas in unserem Herzen, in unserem Leben, in unseren Beziehungen, wozu viele nicht in der Lage ist und Eros schon gar nicht. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, ihr kennt das eigentlich auswendig, ich brauche das gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, weil es so schön ist, beschreibt Paulus diese Liebe als eine unersetzliche Antriebskraft. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. So ist Liebe. So ist der Geist der Liebe, der in uns wirken möchte und uns befähigt, genau so zu sein. Aber wie ist es heute damit, wenn ich Menschen begegne, die vielleicht geistlich noch ganz jung sind in ihrem Glauben und noch nicht so weit gereift sind wie ich selbst? Anderen, die gerade in schweren Lebensumständen sich zurechtfinden müssen, während ich gerade irgendwo auf so einem glückseligen Berg bin. Andere, die krank sind, während ich gerade gesund bin, die alt sind, während ich noch jung bin, die arm sind, während ich aus dem Vollen schöpfen kann. Wie begegne ich ihnen Habe ich Liebe für sie? Und wie ist es heute mit den Menschen, die mir zu schaffen machen, die ich aushalten oder ertragen muss, weil sie so anders sind, mich nicht verstehen und ich sie nicht, die mich herausfordern? Ist diese Agape in meinem Herzen für sie? Wo brauchst du und ich heute den Geist der Liebe für andere Menschen? Denk einen Augenblick nach und lass doch daraus ein Gebet machen in der Stille. Ich will auch diese Stille beschließen mit einem Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du den Geist der Liebe schenkst und dass du uns ganz neu heute damit ausfüllen möchtest, so sehr, dass es nicht gerade bis zum Rand gefüllt ist, unser Liebesgefäß im Herz, sondern dass es überfließt, dass es zu anderen Menschen fließt, diese Liebe, die dein Geist in uns bewirkt. Und danke, dass du mehr tust, als wir bitten und verstehen können, dass diese Liebe fließt, diese Liebe unser Kennzeichen ist, woran wir erkannt werden als deine Kinder, als deine Jünger. Amen. Ein Geist der Kraft, Timotheus, ein Geist der Liebe, Timotheus, und dann noch ein Geist der Besonnenheit. Coole Sache, Besonnenheit. Man könnte dieses Wort, das da im Griechischen steht, auch mit Selbstbeherrschung übersetzen. Ich wurde bei der Vorbereitung an einen kleinen Text aus dem Alten Testament erinnert. In dem Buch der Sprüche, Kapitel 16, steht dieser interessante Satz in Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Also einer, der eine Stadt gewinnt, ist doch ein Held, ein Macher. Der hat doch Power. Aber einer, der sich selbst im Griff hat, sich selbst beherrscht, einer, der besonnen ist, der ist noch besser. Der ist noch besser. Und Gott gibt uns einen Geist der Besonnenheit. Man kann sogar googeln, was Besonnenheit ist. Unter Wikipedia und anderen Adressen findest du dann folgende Antwort. Es ist eine Eigenschaft im Unterschied zur Impulsivität. Die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Kennst du das? Unbesonnene Worte in deinem Lebensalltag? Ups, da ist mir schon wieder was rausgerutscht. Also ich merke das manchmal auch bei den Kindern. Denn je näher man in der Familie aneinander ist und die Reibereien stattfinden, rutscht einem auch mal das eine oder andere Wort raus, das einfach nicht schön ist. Dass man über jemanden ausspricht. Kennst du das? Also ich kenn's. Ist mir schon passiert. Mehr als einmal. Aber auch unbesonnene Taten. Wir haben im Ehekurs am Freitagabend über die Kraft der Vergebung gesprochen. Und haben gemerkt, dass wir sehr unterschiedlich in Konfliktsituationen agieren. Da wird den Ehepaaren, die da zuschauen und zuhören, erklärt, es gibt das Reaktionsmuster des Rhinoceros. Wenn ein Rhinoceros gereizt wird, dann geht die Post ab. Konfrontation pur, in Wort und Tat. Aber es gibt auch andere, die bei Konfliktsituationen völlig entgegengesetzt agieren. Das sind die Igel-Typen. Die igeln sich ein, stellen die Stacheln nach draußen und schlucken alles runter. Aber wie es machst, als Rhinoceros oder als Igel, ist es nicht recht. Der Geist der Besonnenheit, der will da helfen. Der will da das entscheidende Momentum geben, dass in dieser Situation wir nicht andere und uns selbst zu Schaden bringen, sondern eben das Richtige tun. Eine geistliche Übung in all diesen Lebenssituationen, durch die wir gehen, in Beruf, in Ehe, in Familie, ist doch immer das, was die Teenager als Armband tragen. WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus jetzt tun? Besonnenheit heißt sich besinnen, nachdenken, bevor man redet, nachdenken, bevor man handelt. Wenigstens diese eine Frage sich stellen, oh Jesus, was würdest du jetzt machen? Oh, gib mir jetzt diese Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt brauche ich es ganz besonders. Wo brauchst du heute in deinem Leben ganz neu Geist der Besonnenheit? Und Jesus, du siehst auch da, wo wir Mangel empfinden, wo uns manches Wort rausgerutscht ist und manche unbedachte Tat geschehen ist. Danke, dass wir auch das unter dein Kreuz bringen dürfen, dass da Vergebung dafür da ist und Erneuerung. Und wir laden dich ein, Geist Gottes, komm mit dieser Besonnenheit in unserem Herzen zum Zug. Amen. Ich komme zum Schluss. Ganz einfach mit der Aufforderung, wenn wir Pfingsten feiern, dann geht es nicht nur um eine Erinnerung. Wisst ihr, wir haben früher aus dem Pfingstjubel gesungen. Das hat zum Mülheimer Verband gehört, wie die Henne, wie das Ei zur Henne. Ne? Da wurden viele schöne Lieder gesungen, Choräle und Lieder aus dieser Pfingstbewegung heraus geboren. Die Kraft, die einst zu Pfingsten kam, auf jene kleine Schar, die wachend wartend im Gebet vor Gott beisammen war. Dieselbe Kraft ist heute noch der Heilige Geist. Oh, glaubt es doch! Und der Refrain, die Kraft des Heiligen Geistes, Kraft ist stets dieselbe noch. Die Kraft des Heiligen Geistes, Kraft, sie nimmt von uns Besitz. Ich kann mir vorstellen, wenn das in der Mülheimer Gemeinde so nach der Stunde Null noch in den nächsten 10 Jahren gesungen wurde, da wurde das noch getragen von so richtiger Frische und Power. Aber es wurde auch nach 20 Jahren noch gesungen, nach 30 Jahren, nach 40 Jahren, nach 50 Jahren. Und irgendwann in den 90er Jahren haben wir dieses Liederbuch auch schon in der Baustraße immer weniger aufgeschlagen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es nicht einfach nur eine bloße Erinnerung an Geschichte ist, wenn wir so ein Liederbuch aufschlagen oder wenn wir die Bibel aufschlagen, sondern dass es heute, so wie es damals ein Bekenntnis wurde, weil es erlebt wurde, auch heute wieder erlebt wird und bekannt wird. Die Kraft des Heiligen Geistes ist stets dieselbe noch. Gib ihm Raum, diesem Geist. Das macht den Unterschied. Ich glaube nicht, dass deshalb gleich unsere Lebensprobleme kleiner werden oder die anderen Menschen einfach anders werden. Aber wenn wir ihm Raum geben in unserem Herzen, dann verändert er unsere Gedanken, unsere Haltung, unser Herz und wir werden überwinden und wir werden seine Power erleben. Lasst mich nochmal beten. Vater im Himmel, wir wollen uns nicht einfach nur erinnern, sondern wir wünschen uns, so mit dir in Verbindung zu sein durch deinen Geist, dass das, was Paulus dem Timotheus geschrieben hat, auch bei uns Lebenswirklichkeit ist, dass du Geist Gottes, Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit bist, die den Unterschied macht. Dass wir Zeugnisse geben in den nächsten Gottesdiensten, so wie Daniel es heute getan hat. Ja, dass wir erleben, du bist da und du veränderst unser Leben zu deiner Ehre. Amen.